Ich habe zwei Lieder mitgebracht. Das eine Lied, nee. Wenn du, willst du mich mit drauf haben oder nicht mit drauf haben? Mit drauf haben. Das eine Lied ist einmal passend zu unserer heutigen Situation mit Corona. Nein, im Text ist nicht Corona, aber ihr werdet... es ist ein Lied, was wir früher in einer anderen Gemeinde mit dem Quartett gesungen haben. Ich kann es jetzt leider nur alleine einstimmig singen, ist aber nicht so wild. Gib mir Ruhe, Herr, in dieser letzten Zeit. Gib mir Ruhe, Herr, und die Gelassenheit. Gib mir Ruhe, Herr, lass mich dein Wort verstehen. Gib mir Ruhe, Herr, ich will auf dich nur sehen. In dir ist Ruhe, in dir ist Freude, und du, Herr, lässt mich nie im Stich. In dir geborgen, geh ich ins Morgen, Herr, deine Hände halten mich. Gib mir Liebe, Herr, in dieser bösen Zeit, voller Sünde, die voller Sünde ist und voll von Herzelei. Hilf mir lieben, Herr, so wie du es getan, weil nur deine Liebe Menschen ändern kann. Durch deine Liebe, die du gegeben, ist uns der Vater selbst ganz nah. Herr, deine Wirklichkeit gibt uns die Sicherheit, in Not und Leiden bist du da. Du gibst Ruhe, Herr, in dieser letzten Zeit. Du gibst Liebe, Herr, und die Geborgenheit. Du gibst Kraft, Herr Jesus, um das durchzustehen, was auf uns zukommt und was wir dunkel sehen. In dir ist Ruhe, in dir ist Freude, du hältst mich nie im Stich. In dir geborgen, geh ich ins Morgen, Herr, deine Hände halten mich. Jo, das ist also, da haben jetzt noch drei Leute gefehlt, dass wir als Quartett singen. Das andere Lied, was ich jetzt singen möchte, ist eigentlich zu unserem Thema oder auch was schon Simon einleitend gesagt hat. Und wer das Lied kennt, ist herzlich eingeladen mitzusingen. Jesus will uns bauen zu einem Tempel, als Wohnung für den Heiligen Gott. Dieses Haus des Herrn ist die Gemeinde, die Säule und der Wahrheit Grund. Wie Edelsteine schön geformt, aus seiner Gnade durch sein Wort. Wenn wir uns lieben und vertrauen, Halleluja, dann wächst der Tempel mehr und mehr. Dann wächst der Tempel mehr und mehr. Dann wächst der Tempel mehr und mehr. Für die, die es noch nie gesungen haben, aber jetzt einmal gehört haben, machen wir es noch ein zweites Mal und versucht mal einfach in die Worte ins Fahrwasser mit reinzukommen. Jesus will uns bauen zu einem Tempel, als Wohnung für den Heiligen Gott. Dieses Haus des Herrn ist die Gemeinde, die Säule und der Wahrheit Grund. Wie Edelsteine schön geformt, aus seiner Gnade durch sein Wort. Vertrauen, Halleluja, dann wächst der Tempel mehr und mehr. Dann wächst der Tempel mehr und mehr. Dann wächst der Tempel mehr und mehr. Ja, ich hatte leider keine Chance, die Lieder zu üben. Ich habe einfach die Liederbücher mitgebracht und habe geguckt, was Simon in der Einleitung sagt und habe dann spontan entschieden, diese beiden Lieder zu singen. Das Thema, wo wir gerade bei sind, wir haben ja eine Predigtreihe uns überlegt als Brüder und das Thema heute ist Wandeln wie Jesus, Teil 2. Letzte Woche hat Kai schon gepredigt, Teil 2. Als ich mich darauf vorbereitet habe, auf die Predigt, war ein Gedanke, wie kann ich wandeln wie Jesus? Ich kann das nicht. Es gibt einige Dinge, die können wir nicht wie Jesus. Wir können uns nicht kreuzigen lassen für die Sünde der Welt. Ich bin zu sündig dafür. Bin zwar gereinigt von der Sünde, aber von mir aus würde nichts bringen. Das können wir nicht. Jesus sagt es auch. Als Petrus sagt, oh, das widerfahre dir ja nicht, sagt Jesus zu ihm, Satan, weiche von mir, du weißt nicht, was von Gott ist. Den Weg, den ich gehe, die Feuertaufe, die ich bestehen muss, die kannst du nicht bestehen. Petrus hat eine andere Feuertaufe bestehen müssen, wenn die Überlieferungen so stimmen. Was ich auch denke, er wurde auch gekreuzigt mit Kopf nach unten, was eigentlich sehr schlimm ist auch. Die Frage ist, wandeln wir Jesus, können wir das? Ich habe gerade einen Punkt angesprochen, was wir nicht können. Es gibt aber auch Dinge, die wir können. Im Markus-Evangelium im Kapitel 1, Markus-Evangelium Kapitel 1, wir beginnen ab Vers 14. Okay. Nachdem aber Johannes überantwortet worden war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium vom Reiche Gottes. Und er sprach, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und als er am Galiläischen Meer wandelte, sah er Simon und seinen Bruder Andreas. Die warfen das Netz aus im Meer, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen, folget mir nach, so will ich euch zu Menschenfischern machen. Und da verließen sie alsbald ihre Netze und folgten ihm nach. Was ist da passiert? Jesus predigt das Evangelium. Er hört auch davon, dass Johannes der Täufer überantwortet war. Predigt das Evangelium, tut Buße und glaubet an das Evangelium. Und dann sieht er Simon und seinen Bruder Andreas, die warfen das Netz aus im Meer, denn sie waren Fischer. Ein Tischler, der bearbeitet das Holz. Ein richtiger Schreiner, der nicht nur Tischler ist, der geht auch in den Wald, hackt die Bäume ab, der sucht die Bäume aus und guckt, daraus kann ich gute Bretter machen, gute Möbel. Der bereitet auch die Bretter vor, trocknet die, lagert die so, dass die... Und so hat jeder Beruf das Seine. Ich Bäcker bin, Tischler, Maurer, wir haben vorhin gehört von den Maurern oder von den Erdreicharbeitern, die die Kanalisation verlegen. Hier ist es so, kommt Jesus zu den beiden, während sie am Fischen sind oder gerade zurückkommen vom Fischen, und sagt, folget mir nach, so will ich euch zu Menschenfischern machen. Eine wichtige Frage, die wir uns als Gotteskinder auch stellen, ist, will Gott mich zu einem Menschenfischer machen? Und wenn ja, dann wie? Hier war es so, und alsbald verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Das kann nicht jeder. Nicht jeder kann sein Berufsumfeld verlassen. Als ich damals gläubig geworden bin, an Jesus, da war ich LKW-Fahrer und habe Limonade und Bier und Coca-Cola und so in die Haushalte ausgeliefert. Da konnte ich nicht einfach aufhören und Menschenfischer werden. Ich kenne aber ein Ehepaar aus Berlin. Die sind in dieser Berliner Stadtmission sehr aktiv. Die sind beide Opernsänger an der Berliner Staatsoper gewesen. Die haben sich bekehrt und haben sofort gesagt, unser Beruf ist ein weltlicher Beruf, damit wollen wir nichts mehr zu tun haben. Wir verlassen unser Berufsfeld und wir gehen in die Mission. Und ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber sie sind Mitbegründer von dieser Berliner Stadtmission, die heute noch existiert. Ich habe die kennengelernt. Die waren damals in Hannover in einer Gemeinde zu Besuch. Und da hat die Schwester Klavier gespielt. Und als ich das gehört habe, habe ich gedacht, die hat 10 Hände. So schön hat die Klavier gespielt. War echt schön. Aber sie haben ihre Netze verlassen. Im bildlichen Sinne. Um Menschenfischer zu werden. Und das ist eine Frage, die ich mir auch stelle, die wir uns stellen sollen, können wir das? Es gibt Menschen, wo das geht. Wir haben hier Geschwister, die das getan haben. Wir haben hier einen Bruder, der ist Steuerberater vom Beruf, der arbeitet aber als Missionar hier in Hildesheim. Und so könnten wir die Reihe der Geschwister, die die Möglichkeit haben, es kann nicht jeder. Nicht, dass wir da jetzt ein Dogma machen und das muss jetzt jeder machen, das geht nicht. Aber dass wir, wo es möglich ist, dass wir die Netze verlassen und Jesus nachfolgen. Und Jesus hat zugesagt, so will ich euch zu Menschen Fischern machen. Ergänzend dazu haben wir eine Bibelstelle im Markus-Evangelium. Da heißt es im Kapitel 16, Markus Kapitel 16, Vers 15, und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt, predige das Evangelium der ganzen Schöpfung. Ich habe das einmal ganz wortwörtlich gemacht. Da war ein Kollege von mir krank, als ich damals Limonade und so ausgefahren habe und ich musste seine Tour übernehmen. Und in Uetze, da habe ich an einem Haus geklingelt, dann ging die Tür auf und mir kam Colli rein. Da habe ich ihm gesagt, Jesus kommt bald wieder, mach dich bereit. Verkündigt das Evangelium aller Kreatur. Ich habe das wortwörtlich gemacht. Bisschen seltsam vielleicht, aber ich habe es einfach gemacht. Wie wir das tatsächlich machen, ist natürlich situationsbedingt. Und dann habe ich der Hausmutter auch gleich das Evangelium sagen wollen, sagt sie, kann aufhören, wir sind schon gläubig, wir sind gerettet. Halleluja, Geschwister sind hier. Da habe ich mich gleich gefreut, war sehr schön. Predige das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, soll gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Das ist ein Kernsatz unseres christlichen Glaubens. Wer glaubt und getauft wird. An dieser Stelle heißt es nicht, wer getauft wird und dann ist alles Paletti, sondern wer glaubt, der Herzensglaube. Gott sucht unseren Herzensglauben. Gott sucht nicht, dass wir ins Wasser gehen oder dass wir irgendwo in der Kirche 3 Tropfen Wasser auf den Kopf kriegen. Das ist völlig uninteressant. Sondern zuerst kommt der Glaube und dann kommt die Taufe. Und der soll gerettet werden. Und dieses Evangelium kann jeder Bruder und jede Schwester weitergeben. diesen einfachen Grundsatz, man muss gar nicht eine lange Predigt halten, einfach nur sagen, wer glaubt und getauft ist, der wird gerettet. Willst du gerettet werden? Glaube und lass dich taufen. Beides. Vor einer Woche haben wir drei neue Geschwister hier taufen dürfen in der Gemeinde. Es war eine Spontantaufe und wir haben auch nicht die ganze Gemeinde zusammengerufen, sondern mit den Ältesten und mit einigen Geschwistern. Hinten in der Badewanne ist sowieso zu eng, da können wir nicht alle rein und zugucken. Deswegen haben wir das nur mit ein paar Geschwistern gemacht. Aber wer glaubt und getauft wird? Und dann sagt Jesus weiter, diese Zeichen werden die, welche glauben, begleiten. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Mit neuen Zungen reden. Schlangen aufheben. Und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Ui, das ist aber... mich das traue, Dämonen auszutreiben, da muss ich erstmal drei Fragezeichen in Gedanken so, ne? Traue ich mich, Dämonen auszutreiben? Habe ich überhaupt die Vollmacht dazu? Darf ich das überhaupt? In der Apostelgeschichte lesen wir ein Beispiel, wo der Paulus, da war diese junge Frau, die war besessen und die weissagte falsch. Sie sagte zwar, das sind Männer Gottes, aber sie hat eigentlich gegen sie gearbeitet. Und zuerst war es so, dass Paulus den Dämon nicht austreiben konnte. Es muss eine situationsbedingte Vollmacht da sein, ansonsten können wir das nicht tun. Ohne Jesus können wir das nicht tun. Und nur wenn Gott den Glauben im Herzen wirkt, jetzt kannst du es tun, dann kann man es tun. Wenn Gott das nicht macht, dann Finger weg. Ja, wir wissen ja auch das andere Beispiel aus der Apostelgeschichte, wo da diese sieben Brüder meinten, sie müssten einen Dämon austreiben im Namen Jesus und im Namen des Paulus. Und der Dämon sagt, Jesus kenne ich und Paulus auch, aber wer seid ihr? Da gab es ein paar auf den Gusch, würde man so sagen. Ne? Also wenn Dämonen austreiben, wenn Gott es wirkt, ja, wenn... aber nicht, dann lieber Zurückhaltung üben und erstmal beten und fasten. Jesus hat ja seine Jünger ausgesandt und hat sie mit Vollmacht ausgestattet. Und dann kommen sie zurück, oh Herr, in deinem Namen sind uns sogar die bösen Geister untertan. Die konnten Dämonen austreiben, weil er ihnen die Vollmacht gab für diese Situation. Aber dann kam eine Situation, Herr, wieso können wir diesen Dämon jetzt nicht austreiben? Da sagt er, diese Art Dämon kann man nur austreiben durch Gebet und Fasten. Gebet und Fasten ist ein Mittel, was Gott uns gegeben hat, wovon relativ wenig Gebrauch gemacht wird. Aber wenn wir das in der Bibel lesen, können wir lernen und anfangen, das auch zu benutzen. Schlangen aufheben. Ich weiß nicht, ob ich mich traue, so eine Schlange aufzuheben. Ich weiß gar nicht, wo ich da anfassen sollte. Wenn man das so in so einem Film sieht, dass so ein Schlangenbeschwörer da genau an die richtige Stelle greift, schön, der kann das, ich kann das nicht. Und wir wissen auch vom Apostel Paulus, als sie da gestrandet waren auf der Insel und da hat Holz geholt und da fuhr eine Schlange und biss ihn und alle warteten und guckten, ob er jetzt anschwillt und tot umfällt. Nein, Gott hat sein Wort gehalten, es hat ihm nichts geschadet. Nicht, dass sie aus eigenem Antrieb solche Dinge tun. Wenn der Herr es zulässt, wenn der Herr es führt, so wie bei Paulus. Paulus hat das ja nicht geplant, es ist aber passiert. Und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nichts schaden. Also ich mache das jetzt nicht. Ich gehe nicht in die Apotheke und sage, geben Sie mir mal ein bisschen Gift zu trinken. Mal gucken, ob ich das aushalte. Das wäre Wahnsinn. Aber wenn wir ohne es zu wissen Gift trinken, dann bin ich der aufrichtigen Überzeugung, dass Gott uns unsere Unwissenheit nichts schaden lässt. Und dass es einfach aus dem Körper ausgeschieden wird und es nicht schadet. Und wir wissen Beispiele von Geschwistern, die auch im Missionsfeld gerade tätig sind, dass Gott viel Bewahrung schenkt. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Das ist auch eine Praxis, die im Bereich der falschen Charismatik überschwellig praktiziert wird. Nur wir wissen, dass es echte Krankenheilung gibt. Wir wissen aber auch, dass es Krankenheilung gibt, die nur zeitlich beschränkt sind, sodass jemand denkt, er wäre geheilt, ist es doch nicht. Das ist so ein schwieriges Thema mit der Krankenheilung. Aber trotzdem, wenn jemand krank ist und wir wollen für ihn beten, da haben wir immer die Freiheit, für ihn zu beten. Was Gott tut, ist in seiner souveränen Entscheidung. Wir können nicht sagen, ich habe jetzt für den Kranken gebetet, also Gott, du musst jetzt heilen, weil ich gebetet habe. Das geht nicht. Aber ich werde immer für jemanden, der krank ist, beten, dass der Herr Gnade schenkt. Dass der Herr sich über diesen Bruder oder Schwester, oder wenn es noch nicht ein Bruder ist oder Schwester, sich darüber erbarmt. Denn wir haben einen Gott, der sich gerne erbarmt. Gott erbarmt sich. Das ist ein Charakterzug Gottes. Herr, dein Erbarmen ist groß, singen wir in einem Lied. Ja, Herr, dein Erbarmen ist groß, vielleicht kennt ihr das. Ja. Gottes Erbarmen ist groß. Darum, man kann einem kranken Menschen die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden, wenn wir das im Glauben tun. Die andere Variante, die uns in der Bibel, im Jakobusbrief übermittelt wird, ist jemand krank unter euch, der rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich. Die Ältesten der Gemeinde werden den Kranken mit Öl salben. Das Gebet des Glaubens wird den Kranken aufrichten. Das wird in wenigen Gemeinden praktiziert. Warum? Man hat Angst, wenn jetzt gebetet wird, wird doch nichts geheilt. Und dann ist die Enttäuschung groß. Kann ich verstehen. Das kann ich verstehen. Aber wenn Gottes Wort sagt, ist jemand krank, dann geh zu den Ältesten oder rufe die Ältesten zu sich. Das Gebet des Glaubens wird den Kranken wieder aufrichten. Wenn Gottes Wort uns das sagt, ja, was mache ich jetzt in meinem Herzen? Verlasse ich mich auf Gottes Wort oder? Ach nö. Weiter in Markus 16, Vers 19. Der Herr nun, nachdem er mit ihnen geredet hatte, ward aufgenommen in den Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Sie aber, die Jünger Jesu, gingen hinaus, predigten allenthalben und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die mitfolgenden Zeichen und Wunder. Und das ist etwas, was heute noch im positiven Sinne echt passiert. Dort, wo keine Christen sind, wenn Missionare dorthin gehen, wo noch nie das Evangelium gepredigt wurde. Und dort ist eine Erweckung, bestätigt Gott immer durch mitfolgende Zeichen und Wunder. Wenn aber dort missioniert wird, wo schon Christen sind, dann ist das irgendwie nicht so. Ich weiß nicht warum, aber das ist eine Wahrnehmung, die wir beobachten können. Das ist halt eben so. Aber hier ist es so, in der Schrift, und der Herr bekräftigte das Wort durch die begleitenden Zeichen. Was für einen Auftrag haben wir denn eigentlich, oder was kann ich denn tun? Wenn wir nochmal die Parallelstelle in Matthäus Evangelium lesen, im 28. Kapitel, Matthäus Kapitel 28, Matthäus Evangelium, ab Vers 16, die 11 Jünger, also einer war ja weg, ne, der Judas. Die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, etliche aber zweifelten. Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Geht hin und machet zu Jüngern alle Völker, indem ihr sie taufet auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und sie halten lehret alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. Jetzt könnten wir sagen, ja, also wir waren ja damals gar nicht dabei. Die 11 Jünger oder die 12 Jünger oder die 70 Jünger, die Jesus aussandte, oder auch die 120 Jünger, die wandelten mit Jesus und waren ständig in Kontakt mit ihm und sie hörten, was er predigte, sie hörten, was er lehrte. Und jetzt sagt Jesus, lehret die Völker alles, was ich euch gelehrt habe. Und jetzt könnte ich sagen, ich war doch damals gar nicht dabei. Wie kann ich denn das jetzt weitergeben? Wie geht denn das? Ja, wir haben Gottes Wort. Wir haben die Bibel. In der Bibel ist alles das niedergeschrieben, was wir zum Glauben brauchen. In der Bibel ist alles das niedergeschrieben, was wir brauchen, um dem Befehl, das ist ja keine Bitte, wärt ihr mal so nett und würdet ein bisschen das Evangelium weiter sagen. Er sagt, geht hin in alle Welt und predige das Evangelium und mache zu Jünger alle Völker. Alle Völker, das heißt, alle sollen erreicht werden. Nicht nur Deutschland, nicht nur Europa, sondern in jede Ecke der ganzen Welt wird das Evangelium heute verkündigt. Es gibt eine Missionsgesellschaft, die haben sich zur Aufgabe gemacht, die Bibel in alle Sprachen zu übersetzen. Es gibt nur noch ganz wenige Sprachen, in welche die Bibel noch nicht übersetzt ist, sodass alle ethnischen Völker mit ihren eigenen Sprachen sogar mit der Bibel erreicht werden und selber nachlesen können, wie wir glauben sollen. Taufet sie in den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und sie halten Lehren alles, was ich euch befohlen habe. Es geht nicht nur darum, dass wir jemanden taufen und sagen, der ist jetzt getauft, ist jetzt ein Christ, ist jetzt ein Gotteskind, jetzt ist alles wunderbar und grün. Ist es ja auch für den Moment, weil es ist immer ein Tag der Freude, wenn man getauft wird oder wenn man dabei ist, wenn jemand getauft wird, ja genau. Aber es geht auch diese Menschen, die jetzt jung sind im Glauben, wir haben früher immer gesagt, die Babys sind im Glauben. Ja, Babys, da muss man die Windeln wechseln, sauber machen, frische Windeln antun. Ja, das ist Seelsorgearbeit. Das gehört alles dazu. Ja? Kann ich einfach da hingehen, jemanden taufen und sagen, tschüss, sieh mal zu, wie du fertig wirst. Sondern lehret sie alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Und das ist wichtig. Natürlich muss ich selber auch erstmal gelernt haben. Ne? Wenn ich es nicht gelernt habe, kann ich es ja gar nicht weitergeben. Darum ist es so wichtig, dass wir unsere Bibel gut kennen. Nicht, dass wir sagen können, ich kenne meine Bibel gut und alles ist gut, sondern dass wir das, was Gott uns in der Bibel anvertraut hat, uns mitgegeben hat auf dem Weg, dass wir das weitergeben können. Und darum heißt es, geht und verkündigt das Evangelium. Ein anderes Beispiel, was wir aus der Bibel gut kennen, ist, dass Jesus in Jericho ist. Und während er da durch Jericho geht, ist da ein Zöllner, Oberzöllner sogar, der heißt Zachäus. Und der war reich. Der hatte Kohle ohne Ende, würden wir heute sagen. Aber er begehrte, Jesus zu sehen. Weil er aber so klein war, hat er überlegt, Jesus, der muss da hinten lang gehen irgendwo. Ich kletter mal auf den Maulbeerbaum und dann kann ich von oben ihn sehen. Und als Jesus vorbeikommt, sagt er, Zachäus, steig ab, heute noch muss ich in dein Haus einkehren. Jesus sieht das Herz des Zachäus. Bevor Zachäus überhaupt sagen kann, ich möchte wissen, wer das ist, ich möchte Jesus kennenlernen, Jesus sieht das Herz. Das ist etwas, was ich nicht kann. Was wir nicht können. Wir können nicht in das Herz des Menschen reinschauen, es sei denn, jemand offenbart sich von sich aus. Aber Jesus konnte das. Aber was er auch kann, ist es führen, dass die richtigen Menschen mit uns zusammenkommen, also die richtigen Menschen, die Gott, wir haben das vorhin gehört, von Anbeginn der Welt berufen hat, gerettet zu werden. Nee, hast du das vorhin vorgelesen? Dann habe ich das in der Vorbereitung vorgelesen. Entschuldigung, habe ich verwechselt. Gedächtnisfehler. Okay. Ja. Gott hat von Anbeginn der Welt beschlossen, uns zu retten. Und wenn wir zum Beispiel Straßendienst haben, wenn wir ihn wieder haben, dann ist es mein Herzensanliegen, dass Gott uns die Menschen über den Weg schickt, die das Evangelium auch annehmen. Es kann auch manchmal jemand sein, der erstmal total ablehnend ist. Wir kennen ja das Beispiel, wo Jesus erzählt, da war ein Vater, der hatte einen Weinberg und sagt zu seinem einen Sohn, geh und arbeite für mich in meinem Weinberg. Ja, Papa, mach ich. Aber nach einer Zeit dachte er, ach, kein Bock, ich lasse das. Und der Vater sagt zu seinem anderen Sohn, geh und arbeite in meinem Weinberg. Nö, Papa, ich habe keinen Bock. Aber dann gereut es ihn in seinem Herzen und dann geht er doch und arbeitet im Weinberg Gottes. Ja. Und so ist es auch, wenn wir Straßenmissionsdienst machen. Und darum ist es auch meine Bitte, dass ihr dafür betet. Das ist eine, der Straßendienst, den wir machen, ist der verlängerte Arm unserer Gemeinde, der öffentlich sichtbar ist. Es gibt auch verlängerte Arme, die nicht öffentlich sichtbar sind. Zum Beispiel, wenn Geschwister privat missionieren, indem sie Beziehungen pflegen. Das ist leider nicht so sichtbar. Ja, aber für diesen offiziell sichtbaren Teil ist es schon wichtig, dass wir beten, dass der Herr da viel Segen gibt, weil es ist Gottes Sache. Es ist gar nicht unsere Sache. Wir machen das nicht, weil wir nichts anderes zu tun haben. Ich kann mich Samstag auch gerne aufs Sofa legen und Füße hoch. Kein Problem. Aber es ist Gottes Sache. Darum betet mit, dass wir im Dezember wieder Straßendienst haben dürfen. Ja, warum? Wir hatten natürlich eine Genehmigung schon, weil wir die immer quartalsmäßig beantragen. Die wurde uns für beide Samstage entzogen. Wir hoffen aber und beten, dass wir im Dezember wieder dürfen, dass die Corona-Zahlen sich verbessern. Im Augenblick ist es noch nicht in Sicht. Gestern hatten wir wieder 22.000 Neuinfektionen. Das dauert jetzt schon 3 Wochen an. Und wenn man das bedenkt, dass das trotz diesem Lockdown sich nichts bewegt, dann war mein Gedanke die Tage, hat jetzt nichts mit der Predigt zu tun, aber mein Gedanke war, ich möchte es einfach mal teilen. Kann man den Lockdown doch auch weglassen, wenn der nichts bringt. Sondern man muss dann gezielt dort Quarantäne einsetzen, wo die Brennpunkte sind. Aber nicht einfach das ganze Land platt machen. Aber gut, das ist einfach nur so ein Gedanke, den ich hatte. Wir hatten vor 4 Wochen beim letzten Straßendienst, den wir hatten, war eine junge Frau da. Die hatte in ihrem Herzen so eine Panik wegen der ganzen Corona-Situation. Und sie ist nicht der einzige Mensch. Geschwister, wir haben etwas. Vertrauen auf Gott, Glauben an Gott. Die Liebe Gottes in unserem Herzen treibt die Furcht völlig aus. Wir haben das. Wir dürfen Licht sein für die Menschen, die wegen der Corona-Situation nicht wissen, wie es weitergeht. Es sind viele, die ihren Beruf schon verloren haben. Sind Leute, die in Kurzarbeit sind und nicht wissen, wie es weitergeht. Und vieles mehr. Und auch Firmenchefs wissen nicht, ob sie ihre Firma noch durchhalten können, weil die müssen die jetzt durchfinanzieren, obwohl sie keine Einnahmen haben. Ein Restaurantbesitzer, der im Monat 5.000 Euro Miete zahlt für sein Restaurant und er hat einen Monat keine Einnahmen, der muss die Miete trotzdem zahlen. Geschwister, lasst uns für diese Menschen beten. Lasst uns für die ganze Situation beten mit Corona. Das ist so wichtig. Und jetzt wieder zurück, wandeln wie Jesus. Lasst uns ein Licht sein für diese Welt. Lasst uns ein Licht sein für diese Welt. Nicht aus eigener Kraft, dass wir die Ärmel hochkrempeln und sagen, oh, ich mach das jetzt. Sondern lasst uns dafür beten. Wenn du morgens Bibel liest, und also ich habe es immer so gemacht, ich habe immer, als ich gläubig geworden bin, habe ich gesehen, wenn ich morgens Bibel lesen will, muss ich eine Stunde früher aufstehen, sonst schaffe ich das alles gar nicht. Also habe ich den Wecker eine Stunde früher eingestellt, habe dann immer morgens Bibel gelesen und habe das immer so gemacht, so in der letzten Viertelstunde, da habe ich dann gebetet. Da habe ich oft, nicht immer, aber oft habe ich so gebetet, Herr Jesus, zeig mir heute einen Menschen, für den ich Licht sein kann, dem ich das Evangelium weitergeben kann. Wisst ihr was? Gott erhört solche Gebete manchmal ganz spontan, schneller als du denkst. Probier es mal aus. Probier es mal aus. Ja, und dann bringt Gott dich mit einem Menschen zusammen, du kannst auf einmal in Freiheit, ist doof, ne, wenn man so verkrampft von Jesus erzählt, das macht keinen Spaß. Ne? Aber wenn man so in Freiheit, wenn Gott so eine richtig gute Situation schenkt, wo man in Freiheit von Jesus sagen kann, das ist was Wunderbares. Und auch dafür können wir beten. Jesus ist in das Haus des Zachäus reingekommen. Und was tut Zachäus gleich als erstes? Er tut Buße. Jesus hat noch nicht mal gesagt, tut Buße, er ist nur in sein Haus gekommen. Und Zachäus sagt dann von sich aus, die Hälfte meiner Güter, die Hälfte meiner Güter, stell dir mal vor, du bist stinkreich, hast, was weiß ich, 5 Millionen auf dem Konto. Die Hälfte meiner Güter, sind 2,5 Millionen, sind immer weg, gebe ich den Armen. Und wenn ich jemand betrogen habe, und wir wissen, die Oberzöllner und Zöllner hatten diese Eigenschaft, dass sie gerne die Leute beim Zoll betrogen haben oder indem sie sich haben bestechen lassen, mehr Geld genommen haben. Und hier sagt er, und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vielfältig zurück. Nicht, ich gebe es zurück, ich gebe es vielfältig zurück. Was für eine Wirkung hat Jesus auf diesen Menschen, diesen Mann? Und jetzt der Grund, warum ist Jesus überhaupt gekommen zu Zachäus? Denn des Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und Geschwister, diese Herzenshaltung von Jesus, er ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Diese Herzenshaltung, die können wir auch von ihm anziehen. Die alte Herzenshaltung, die sagt auch, mir sind die Menschen egal, ausziehen. Die Herzenshaltung von Jesus annehmen. Zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und das ist das, was wichtig ist, dass wir als Gotteskinder wirklich auch nicht nur sagen, Halleluja, ich bin gerettet, ich komme in den Himmel, wenn ich sterbe, alles gut. Ja, und was ist mit den Menschen um mich drumherum? Sind die mir wurscht? Sind die mir so egal? Stellen wir uns einmal die Frage. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 3, wer es nachblättern möchte, 1. Korinther, Kapitel 3, die Verse 5 bis 9. Da schreibt Paulus, was ist nun Apollos, was ist Paulus? Diener sind sie, durch welche ihr gläubig geworden seid, also die Korinther. Ne? Und zwar so, wie es der Herr einem jeglichen gegeben hat. Sagt Paulus, ich habe gepflanzt, aber Apollos, der hat begossen. Und jetzt noch wichtiger, Gott aber hat das Gedeihen gegeben. Das ist das Wichtigste, dass Gott das Gelingen und das Gedeihen schenkt. Wir können viel begießen, wir können viel pflanzen. Wenn Gott nicht das Gelingen und Gedeihen schenkt, war die Arbeit umsonst. Wir merken mal wieder, wir brauchen die innige Gemeinschaft mit Gott. Die Verbindung, mit ihm sprechen. Herr, wie soll ich dein Evangelium sagen? Wem soll ich es weiter sagen? Und so weiter. Und so ist also weder der eine etwas, welcher pflanzt, noch der, welcher begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Der aber, welcher pflanzt und der, welcher begießt, sind einer wie der andere. Jeder wird aber seinen eigenen Lohn empfangen nach seiner eigenen Arbeit. Ja. Ich bin zum Beispiel, also ich selber, ich bin nicht so ein guter Lehrer, bin ich nicht. Und darum habe ich mit unseren Ältesten gesprochen, habe gebeten, wenn sich Menschen bekehren, die neu in die Gemeinde kommen, und dann machen die Brüder mit diesen Menschen Bibelgrundkurs. Nicht jeder von uns hat einen christlichen Hintergrund. Nicht jeder. Es gibt zwar Leute, die in der Kirche aufgewachsen sind und ein bisschen vom Evangelium mitgekriegt haben. Aber nicht jeder weiß, was die Bibel wirklich sagt. Ja. Darum, wir brauchen alles. Wir brauchen die, die auf die Straße gehen und die Menschen zu Jesus ziehen. Wir brauchen aber auch die, die in der Gemeinde, was wir vorhin schon gehört haben, sie lehren, alles zu halten, was der Herr befohlen hat. Nicht, was wir uns so ausdenken, sondern was der Herr befohlen hat. Ne? Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr aber seid Gottes Ackerfeld, Gottes Bau. Also hier redet natürlich der Apostel Paulus von der Gemeinde in Korinth. Okay, gut, dann mache ich das jetzt noch einen kurzen Abschluss. Eine Sache noch. Die Liebe Jesu zum Vater. Das ist wichtig. Wir lesen an einer Stelle, dass Jesus einen Steinwurf weit wegging und sich hinwarf und zu Gott betete, zum Vater. Die Liebe zum Vater. Das ist auch eine wichtige Säule des Glaubens, dass unsere Liebe zum Vater da ist, zum himmlischen Vater, zu dem einzigen himmlischen Vater. Nicht zu dem, der sich in Rom als Vater der Christenheit ausgibt. Das ist ein Betrüger, das ist ein Lügner. Sondern zu dem himmlischen Vater, der von Ewigkeit zu Ewigkeit ist und bleibt und sein wird. Zu dem himmlischen Vater, der alles geschaffen hat. Der von Anbeginn der Welt sich den Saulus von Tarsus als Werkzeug, Gott hat, man kann sich mal vorstellen, da war noch keine Sintflut, da war noch kein Turmbaum zu Babylon. Gott hat von Anbeginn der Welt sich Paulus, er wusste, da wird es einmal diesen Saulus geben, erwählt als ein Werkzeug, das Evangelium den Heiden zu bringen. Weiß ich, wie groß das Herz Gottes ist und sein Erbarmen. Ja. Das Evangelium ist nicht allein für das Volk Israel. Und es gibt auch keine zwei Evangelien. Eins für Israel und eins für die Heidennation. Apostel Paulus schreibt sehr klar und deutlich und sagt, wenn wir, damit meint er sich und seine Mitarbeiter, oder ein Engel vom Himmel kommt und euch verkündigte ein anderes Evangelium als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Wo es doch kein anderes Evangelium gibt, also es gibt kein zweites Evangelium, eins für die Heiden, eins für Israel, sondern Gott hat das so gemacht, es ist ein Evangelium, es ist ein Gott, ein Glaube, eine Taufe. Nicht zwei, nicht drei und nicht vier. Gut, wir haben in der Bibel vier Evangeliumschreiber, das ist aber was anderes. Das ist damit nicht gemeint. Ja, aber wir haben nur ein Evangelium. Tut Buße und lasset euch taufen. Und das Ganze geht natürlich nur durch die Liebe Gottes. Ich kenne einen Bruder, damals aus unserer Jugend, und dann schließe ich auch gleich. Ich gehe in die Mission. Der war Tischler. Ist halt in die Mission gegangen, ist nach Afrika zu einer Missionsstation von einer baptistischen Missionsgesellschaft. Ich weiß jetzt nicht, wie die heißen, aber das spielt auch keine Rolle. Ist er hingefahren, und dann hat er in der Hitze Afrikas als Tischler gearbeitet. Nach 4 Wochen war er wieder da und hat gesagt, ist doch nichts. Wenn Gott jemanden in die Mission beruft, dann soll er gehen. Aber nicht so, ich muss das jetzt machen. Ich kann es ja auch erzählen. Ich wollte früher auch immer, ich wollte mir einen LKW kaufen, Zeltmission hinten reinpacken und dann durch Afrika heizen. Das war so mein Wunschdenken. Aber der Herr hat mich bewahrt, dass ich es nicht gemacht habe. Das war auch nicht der Weg, den Gott mich führen wollte. Weil wir müssen auch lernen, aus der Gemeinschaft mit Gott zu hören und zu erkennen, wo führt der Herr mich lang. Und dann aber konsequent diesen Weg gehen. Und wenn wir das in der Liebe Gottes tun, dann wird es uns gelingen. Und dann wird Gott dich segnen. Und wird Gott die Mitmenschen segnen und auch die Menschen, denen du das Evangelium durch die Gnade Gottes sagen kannst. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen gesegneten Sonntag. Macht es so wie Maria. Maria hat es so gemacht, als Jesus im Tempel war, ne? Und die waren schon wieder weg und dann mussten sie wieder zurück und dann war Jesus da mit den Pharisäern am und da hat Jesus gesagt, ich muss sein in dem, was meines Vaters Haus ist. Und diese Worte hat Maria in ihrem Herzen genommen und hat sie bewegt. Und das ist auch wichtig, dass wenn wir eine Predigt hören aus dem Wort Gottes, wenn wir die Bibelstellen sehen und verstehen und hören, soll das in unserem Herzen bewegen. Nicht einfach, ja, Sonntag ist vorbei, Predigten. Nein, sondern dass wir in unserem Herzen bewegen, was will Gott? Nicht, was will Bruder Raimund, wenn er predigt. Ich bin unwichtig. Nächsten Sonntag ist ein anderer Bruder dann, der ist genauso unwichtig. Aber was wichtig ist, ist, was Gott dir und mir sagen will. Das ist wichtig. Ja? Und dass wir nicht höher halten, als sich gebührt von uns selbst, aber dass wir Gott wirklich auf den Leuchter stellen. Und dass wir so auf diese Weise ein Licht sind für Gott. Und auch die, wie heißt sie nochmal, Lydia? Lucy. Auch die Lucy. Dass sie wieder dahin kommt. Warum ist sie unglücklich? Weil sie nicht auf dem Weg ist, der von Gott ist. Aber wenn sie wieder die Gnade hat, auf den Weg zu kommen, wo Gott sie haben will, dann weiß sie, ja, jetzt bin ich in dem, was Gott will. Und dann wird es gut werden. Ja, und dafür lasst uns auch beten, auch für die Lucy weiter. Entschuldigung, ich musste den Namen. Ich weiß nicht, warum ich Lydia im Kopf hatte. Liebe Geschwister, ich wünsche euch Gottes Segen. Sage jetzt Amen. Der Herr segne euch. Gesegneten Sonntag und gesegnete Woche. Amen.